ARD Sounds.
Wenn wir uns überlegen, wir möchten sehr gerne im nächsten Jahr einen größeren Urlaub machen. Familie richtet sich eine Urlaubskasse ein, alle zahlen da irgendwie rein, damit man das am Ende bezahlen kann. Und dann ja, geht aber leider die Waschmaschine kaputt. Und dann bedient man sich das erste Mal an dieser Urlaubskasse. Und dann muss irgendwie noch der Fußballkurs der Tochter bezahlt werden. Und dafür sind die Finanzmittel gerade auch irgendwie knapp. Und wenn da, diese Schatulle auf der Kommode im Flur steht, vielleicht können wir für diese nächste Sache auch noch dran gehen, weil das ist ja eigentlich schon auch eine gute Sache, die wir daraus finanzieren wollen. Können wir das nicht vielleicht auch aus dieser Kasse machen?
So eine Schatulle, in der viel Geld gesammelt wird, die hat auch die Bundesregierung, der Klima- und Transformationsfonds. Ein Topf mit vielen Milliarden Euro, der ist eigentlich gedacht für den Klimaschutz. Aber die Bundesregierung, die nutzt das Geld nicht nur, um CO2 einzusparen. Ganz im Gegenteil, sie schadet dem Klima damit sogar. Davon erzählt uns heute Ann-Kathrin Büsker. Sie ist Klimaredakteurin beim Deutschlandfunk. Hi Ann-Kathrin, herzlich willkommen bei FKM.
Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Dienstag, der 24. März. Wir reden ja hier heute über Geld für Klimaschutz und über einen großen Topf, in dem auch Geld drin ist und der nennt sich Klima- und Transformationsfonds. Was wird damit alles gerade so finanziert?
Also wer seine alte Gasheizung gegen eine Wärmepumpe tauschen möchte, der kann sich fördern lassen. Das Geld kommt aus eben diesem Topf. Dann gibt es Förderprogramme für die Industrie, aber auch für den natürlichen Klimaschutz. Also zum Beispiel die Wiedervernässung von Mooren. Wirklich eine wahnsinnige Treibhausgasquelle hier bei uns in Deutschland. Also da soll schlichtweg wieder Wasser rein. Die Entwässerungsinfrastruktur soll abgebaut werden. Die Gräben werden zugeschüttet. Auch aus diesem Fonds bezahlt. Und auch die E-Auto-Prämie, die es ja bald wieder geben soll, auch die wird aus genau diesem Topf bezahlt.
Ah, okay. Also wenn ich mir ein E-Auto, ein neues kaufen möchte und dann Zuschuss vom Staat möchte, dann kommt das aus diesem Topf.
Genau, dafür sind 3 Milliarden veranschlagt. Rückwirkend zum 1. Januar soll das beantragt werden können. Noch geht es allerdings nicht. Die Plattform dafür soll erst im Frühjahr freigeschaltet werden können. Aber dieses Geld, die bis zu 6.000 Euro, die man unter bestimmten Voraussetzungen bekommen kann für den Kauf eines E-Autos oder das Leasing eines E-Autos, die werden dann eben aus genau diesem Topf bezahlt. Also ganz grundsätzlich kann man schon sagen, dass dieser Klima- und Transformationsfonds im Grunde das Grundlageninstrument ist, um das Klima zu schützen, also Klimaschutz umzusetzen. Was heißt Klimaschutz eigentlich konkret? Das heißt, dass unsere Treibhausgasemissionen runter müssen. Das heißt, wir müssen runter von fossilen Grundstoffen und rein in andere Technologien. Und genau dieser Umstieg kann eben durch diesen Fonds finanziert werden. Deutschland ist durch internationale Abkommen verpflichtet, klimaneutral zu werden. Wir haben uns dafür das Ziel 2045 gegeben. Und darauf müsste jetzt eigentlich alles konsequent ausgerichtet werden, weil die Uhr tickt. Wir haben bis dahin nicht mehr so richtig viel Zeit. Aber durch diesen Fonds eine ganze Menge Geld, mit dem wir das im Grunde gut hinbekommen könnten. De facto ist es aber so, dass die Bundesregierung gerade total widersprüchliche Signale sendet, was das angeht.
Du hast es ja gerade schon gesagt, Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Für dieses Ziel wurde 2019 mit dem Klimaschutzgesetz der Grundstein gelegt. War das auch der Startpunkt für diesen Klima- und Transformationsfonds?
Der ist schon ein bisschen eher eingerichtet worden, nämlich 2011, damals noch als Energie- und Klimafonds. Und schon da hat man sich aber auf den Weg gemacht, eben Deutschland von den vielen Emissionen runterzubringen. Hat auch einen Zusammenhang mit der Einführung des europäischen CO2-Handels. Wir haben ja in Europa auf bestimmte Bereiche einen Preis auf CO2-Emissionen. Der ist eingerichtet worden auf europäischer Ebene erstmal im Bereich Energieerzeugung, also für Kohlekraftwerke beispielsweise, und auch in der Industrie, also der Stahlproduktion. Inzwischen haben wir den auf deutscher Ebene tatsächlich auch national, also Das bedeutet dann beim Tanken oder auch beim Heizen gibt es diesen CO2-Preis. Und die Idee dahinter ist eben, so eine Lenkungswirkung herzustellen. Das erklärt Michael Pahle ganz gut. Der ist Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und setzt sich da insbesondere mit den ökonomischen Folgen auseinander.
Also das Prinzip der CO2-Bepreisung ist, dass man jeder Emission von Treibhausgasemissionen, also insbesondere Kohlendioxid, einen Preis gibt.
Dadurch wird fossil Autofahren teurer, fossil Heizen teurer. Und das hat dann eine Lenkungswirkung dahin, dass die Leute umsteigen.
Und je höher der Preis ist, desto höher der finanzielle Aufschlag, desto höher ist der Anreiz für Verbraucher, diese Aktivität entweder zu reduzieren, also weniger zu heizen, oder auf ein sauberes Auto und eine saubere Heizung umzustellen.
Und der Clou ist halt, die Einnahmen aus diesem CO2-Preis, genau die können für Klimaschutz genutzt werden. Denn das ist das Geld, was in diesen Klima- und Transformationsfonds, also sozusagen die Klimaschatzkiste, hineinfließt und dann ausgezahlt werden kann für Klimaschutzprojekte.
Okay, also ein großes Stahlunternehmen, das durch die Produktion von Stahl CO2 freisetzt, oder wenn ich Benzin tanke, da zahle ich einen bisschen höheren Preis. Und dieses Extrageld, also dieser CO2-Preis, der kommt dann in diesen Topf, in diese Spardose für den Klimaschutz.
Genau so ist es. Und das macht man eben, weil man am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beispielsweise herausgefunden hat in der Forschung, dass es nicht alleine reicht, fossile Sachen einfach nur teurer zu machen. Mhm. Könnt ihr ja denken, ja, das regelt dann der Markt. Wenn das eine teurer ist, dann machen die Leute halt das andere. Nur das funktioniert halt erkennbar nicht so richtig gut, sondern die Leute oder auch die Industrie brauchen eben eine Unterstützung beim Umstieg auf fossilfreie Technologien, weil das vielfach ja auch neue Technologien sind, die vom Anschaffungspreis einfach deutlich teurer sind. Wärmepumpe ist vom Anschaffungspreis ja beispielsweise auch immer noch teurer als die Gasheizung. Mhm. Das E-Auto ist teurer als das Verbrennerauto. Der wasserstoffbetriebene Hochofen ist teurer als der kohlebetriebene Hochofen. Und deshalb die Idee, die Einnahmen, die wir eben generieren durch diese CO2-Bepreisung, die benutzen wir, um beim Umstieg auf die fossilfreien Technologien zu helfen.
Also dieser Fonds, diese Spardose oder Schatzkiste, wie du gesagt hast, ist sowohl für große Unternehmen als auch für Privathaushalte.
Ganz genau. Da gibt es unterschiedliche Förderprogramme, die eben unterschiedliche Zielgruppen adressieren. Es gibt ein bisschen die Kritik, dass tendenziell die Industrie schon deutlich stärker profitiert von den Förderprogrammen, die aktuell im Klima- und Transformationsfonds ausgezahlt werden. Und dass gerade diejenigen, die ein bisschen mehr Unterstützung bräuchten, also die Haushalte mit nicht so großen Einkommen, dass die eigentlich zwar ja einzahlen in den Fonds, aber nicht so richtig viel rausbekommen. Also da gäbe es durchaus noch Potenzial, das Ganze ein bisschen sozialgerechter zu machen. Ich finde besonders spannend, dass wir ja gerade auch in der Diskussion an so einem Punkt sind, wo es vielfach heißt, Klimaschutz können wir uns eigentlich gar nicht so richtig leisten. Das ist alles so super teuer und die wirtschaftliche Lage ist ohnehin gerade schwierig. Lass uns mal ein bisschen weniger machen. Wenn man aber genau hinguckt, dann sehen wir eigentlich, dass total viel Geld da ist, um Klimaschutz zu machen. Wir hätten also eigentlich wahnsinnig gute finanzielle Voraussetzungen dafür, besseren Klimaschutz zu machen. Aber irgendwie ist trotzdem die Debatte immer da, dass zu wenig Geld da ist. Und deshalb habe ich mir angeguckt, wie steht es denn eigentlich um diese Klimaschatzkiste, die es uns ja eigentlich ermöglichen sollte, dass wir gut an unser Ziel kommen.
Ja, eigentlich ist ja richtig viel Geld drin in diesem Topf im Klima- und Transformationsfonds. Für 2026 plant die Bundesregierung mit Ausgaben von über 30 Milliarden Euro aus dem Topf. Reicht das nicht oder was ist das Problem?
Die Ampelkoalition, die hat 2021 einen Trick gemacht und den Verwendungszweck dieses Fonds nämlich gnadenlos verändert.
Ich eröffne nun die Aussprache und als erstes hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Ralf Brinkhaus.
Herr Lindner, was Sie da mit Ihrem Nachtragshaushalt morgen machen wollen, wo Sie Corona-Mittel umschreiben wollen für Ihre Ampelprojekte. Da hat jemand gesagt, da macht der Herr Lindner einen Taschenspielertrick. Nein, es ist kein Taschenspielertrick, sondern es ist ein Segen an den Fundamenten der Schuldenbremse und der finanziellen Solidität. Und
damals wurde der Energie- und Klimafonds umbenannt in den Klima- und Transformationsfonds. Und im Titel steht eigentlich schon, was verändert wurde. Der Fonds war nicht mehr ganz klar ausgerichtet nur auf Klimafragen, sondern auch auf Transformationsfragen. Das hat die Ampelkoalition deshalb gemacht, weil sie im gleichen Atemzug einen Finanztrick angewendet hat, nämlich Kreditermächtigungen aus der Corona-Zeit. Also im Rahmen des Corona-Hilfsprogramms durfte Deutschland Kredite aufnehmen, um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. Und Ermächtigungen, die man damals während Corona nicht genutzt hat, die hat man in diesen Topf reingeschoben, also sich sozusagen die Erlaubnis gegeben, diese Schulden später aufzunehmen. Und dafür wurde der Fonds eben verändert, der ja ursprünglich ein Topf war, eigentlich nur für den Klimaschutz.
Das Bundesverfassungsgericht hat den Finanzplänen der Regierung einen massiven Dämpfer versetzt.
Und da hat aber später das Bundesverfassungsgericht gesagt, na, da habt ihr einen Trick gemacht, den hättet ihr nicht machen dürfen.
Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro.
Aber die Ampel hat im Rahmen dessen eben den Zweck des Fonds verändert, um dann auch solche Dinge zu fördern, wie beispielsweise die Chip-Produktion, also Halbleiterproduktion in Deutschland. Das Ganze muss man auch, glaube ich, noch mal sehen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, wo ja Lieferketten gerissen sind und wir das Problem hatten, dass einfach Halbleiter aus Asien nicht mehr nach Deutschland kamen, sodass hier nicht mehr weiter produziert werden konnte. Dann russischer Angriffskrieg, das Gleiche, nochmal wahnsinniges Problem für die Lieferketten. Und deshalb war auf europäischer Ebene die Entscheidung, na, wir wollen Chips auch bei uns produzieren. Und da hat im Grunde die Ampelkoalition zum ersten Mal diesen Fonds, der eigentlich für das Klima gedacht war, genutzt, um aktive Industrieförderpolitik zu machen und hat so den eigentlichen Sinn dieser Klimaschatztruhe zum ersten Mal fundamental verwässert.
Und wie bewertest du diese Zweckentfremdung?
Ich fand das damals ehrlich gesagt eine sehr problematische Entscheidung, weil dadurch ja im Grunde auch Geld, was Bürgerinnen und Bürger eben im Rahmen des CO2-Preises gezahlt haben, beim Tanken, beim Heizen, plötzlich verwendet worden ist, um damit Computerchips herzustellen.
Im vergangenen Jahr, 2025, nach der Wahl, da gab es ja die Koalitionsverhandlung und dann diese große Entscheidung, mehr Geld für den Klimaschutz aus Sondervermögen.
Der Bundestag hat heute entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt bei seiner letzten Sitzung in alter Besetzung.
Über wie viel Geld sprechen wir hier inzwischen eigentlich? Und ist das Geld, das auch in diesen Klimafonds-Topf wandert? Was haben die miteinander zu tun?
Ja, jetzt wird es wirklich ein bisschen komplex. Also der Klima- und Transformationsfonds an sich ist ja eigentlich schon ein sogenanntes Sondervermögen. Also ein Sondertopf neben dem eigentlichen Bundeshaushalt. Und im Rahmen dieser Finanzverhandlungen hat die Bundesregierung noch ein weiteres Sondervermögen geschaffen, nämlich das für Infrastruktur und Klimaneutralität.
Für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz soll es 500 Milliarden Euro extra geben. Mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen kam eine Zweidrittelmehrheit zustande, um das Grundgesetz zu ändern.
Und aus diesem Sondervermögen fließt jetzt jedes Jahr ein bisschen Geld, wobei ein bisschen, wir reden über 10 Milliarden Euro pro Jahr, in das Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds, das sich ansonsten eben aus den Einnahmen aus dem CO2-Preis speist und jetzt diese Finanzspritze bekommt von 10 Milliarden pro Jahr. Insgesamt werden das aber dann gerechnet auf 10 Jahre wirklich 100 Milliarden Euro, das heißt wirklich eine ganze Menge Geld. Wenn wir nochmal zurückgucken, als es damit losging mit diesem Fonds, da hatten wir noch unter 1 Milliarde 2012. Also das zeigt auch, wie viel Geld da eigentlich inzwischen für Klimaschutz zur Verfügung stehen könnte.
100 Milliarden für den Klimaschutz. Und du hast ja schon gesagt, was damit alles unter anderem finanziert werden sollte, also zum Beispiel Zuschüsse für E-Autokäufe, Wiedervernässung, so ein wunderschöner Ausdruck der Moore. Wie genau läuft so eine Finanzierung ab?
Also es gibt unterschiedliche Förderprogramme dafür. Das ist auch wieder so ein furchtbar langweiliges deutsches Wort. Es tut mir wirklich leid.
Ja, ich finde wirklich ganz tolle Wörter hier heute.
Das ist wirklich ganz grauenvoll und das macht die Auseinandersetzung mit den Themen ja auch nicht sexier. Ne? Aber die Ministerien legen sogenannte Förderprogramme auf, die halt hinterlegt sind mit Finanzmitteln aus dem Klima- und Transformationsfonds. Dann haben wir hier ein Förderprogramm für 3 Milliarden, hier eins für 6 Milliarden. E-Autos hatte ich ja schon gesagt, da sollen 3 Milliarden für zur Verfügung gestellt werden. Und ich kann dann, wenn ich jetzt beispielsweise eine neue Wärmepumpe haben möchte oder eben das E-Auto, über unterschiedliche Plattformen entsprechende Fördermittel beantragen. Aber da sehen wir jetzt halt zunehmend auch seitens der Bundesregierung eine weitere Zweckentfremdung, die mir ein bisschen Sorge macht.
Welche ist das? Was macht dir da Sorgen?
Die Bundesregierung hat entschieden im vergangenen Haushalt, die sogenannte Gasspeicherumlage auch aus dem Klima- und Transformationsfonds zu bezahlen. Das sind Kosten für die Auffüllung der deutschen Gasspeicher, damit wir auch im Winter genügend Gas für die Heizung und die Industrie haben. Mhm. Diese Auffüllung geschieht im Sommer, es führt natürlich zu bestimmten Kosten. Und die wurden in der Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg umgelegt auf den Gaspreis. Der ist dadurch einfach ein paar Cent teurer geworden. In Klammern, das ist ja das, was wir mit dem CO2-Preis im Grunde auch machen, den Gaspreis teurer.
Aber es war ein riesengroßes Thema. Also bei ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland sind die Heizkosten ganz schön doll gestiegen.
Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja so wahnsinnig hohe Gaspreise, dadurch, dass Russland seine Liefermengen reduziert hat und irgendwann durch die Sprengung der Nord Stream Pipelines die Lieferung auch gar nicht mehr möglich war. Gaspreise durch die Decke gegangen und jedes bisschen Gaspreiserhöhung durch die Gasspeicherumlage hat dann natürlich nochmal eins draufgegeben und das war einfach too much. Deshalb Riesendiskussion darüber, Riesenaufreger und deshalb hat die neue Bundesregierung, also Schwarz-Rot, entschieden, das nehmen wir weg. Wir wollen die Leute ja entlasten bei den Energiepreisen und deshalb werden jetzt diese wenigen Cent durch den Klima- und Transformationsfonds bezahlt. Mhm. Und jetzt führen wir uns nochmal vor Augen. Wir machen den Gaspreis auf der einen Seite durch den CO2-Preis teurer, weil wir das ja wollen. Wir wollen ja eine Lenkungswirkung, dass die Leute wegkommen von Gas. Aber dann subventionieren wir aus den Einnahmen des CO2-Preises den Gaspreis wieder runter, nämlich in Form der Gasspeicherumlage, machen Gas dadurch wieder günstiger. Und das führt natürlich dieses Preissignal im Grunde ad absurdum.
Also das Geld, das eigentlich für den Klimaschutz da ist, wird genutzt, um Gas, was jetzt nicht super klimafreundlich ist, zu fördern.
Ich würde so weit gehen, das wird genutzt, um eine klimaschädliche Technologie zu fördern. Weil Gas ist alles andere als klimafreundlich, sondern astrein klimaschädlich.
Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Naja, das war eine Idee der Bundesregierung vor dem Hintergrund eben des Wunsches, die Bürgerinnen und Bürger bei den Energiepreisen zu entlasten, was durchaus nachvollziehbar ist. Inflationsdruck war sehr groß. Viele Menschen haben über die Energiekosten geklagt und die Energiekosten sind ja nun auch ein Problem für die deutsche Wirtschaft. Und dann ist es zu der Entscheidung gekommen, in der Bundesregierung das vorzuschlagen. Und das hat dann die eigentliche Kontrollinstanz, die es ja gäbe, nämlich der Deutsche Bundestag, die haben das eben angemahnt. Es gibt aber viele, die das durchaus kritisieren. Bundesrechnungshof beispielsweise klagt immer wieder über die Ausgabenpolitik an der Stelle, dass die eben in Sachen Emissionsminderungswirkung auch nicht deutlich genug ist. Und ja, also Gaspreise zu subventionieren hat keine Emissionsminderungswirkung, sondern tendenziell führt es eher dazu, dass vielleicht nochmal mehr Gas verbraucht wird, weil es wird ja billiger.
Okay, und der Bundestag stoppt es aber nicht.
Der Bundestag hat es nicht gestoppt, sondern im Rahmen der Haushaltsverhandlungen mit durchgewunken. Man muss natürlich auch dazu sagen, diese Haushaltsverhandlungen beim letzten Mal, die waren hyperkomplex, weil da ja über all die Sondervermögen mit entschieden worden ist. Also wir hatten nicht nur den Haushalt 2025, der aufgestellt werden musste, sondern wir hatten auch das neue Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, was aufgestellt werden musste. Milliardensummen, über die wir da reden. Und dann hatten wir noch die Änderung des Klima- und Transformationsfonds. Und insofern konnte man diese Veränderung, diese Zweckentfremdung auch ganz hervorragend verstecken in all den riesigen Debatten darüber.
Und das ja auch beim Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Das Sondervermögen gibt es ja seit gut einem Jahr und dazu kommt auch Kritik auf an der Bundesregierung. Zwei deutsche Wirtschaftsinstitute haben sich dazu geäußert. Einmal das IFO-Institut in München und das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die sagen, ein großer Teil von dem Geld aus dem Sondervermögen wird zweckentfremdet. Und dann gibt es ja auch noch einen anderen Punkt, der auch immer wieder zur Sprache kommt, wenn es um Förderung von Klimaschutz und Projekten, auch eben individueller Förderungen geht. Ich denke da zum Beispiel an diese E-Auto-Förderung. Da werden ja Neuwagen gefördert und das bedeutet, dass diejenigen eine Unterstützung bekommen, die sich ja ohnehin schon mal einen Neuwagen leisten können. Ist das ein Kritikpunkt, der auch auf diesen Klimaschutzfonds, auf diesen Topf zutrifft?
Ja, definitiv. Wir hatten ja lange in Deutschland eine E-Auto-Prämie, die genauso funktioniert hat, wie du das gerade beschrieben hast. Und im Grunde kritisieren viele Nichtregierungsorganisationen, aber auch Fachleute aus der Wissenschaft, dass eben mit einer Gießkanne gearbeitet wird. Dass es keine Grundvoraussetzung dafür gibt, wer eigentlich eine Förderung bekommt. Und zu einem Zeitpunkt, wo eine neue Technologie wahnsinnig teuer ist, also die E-Autos waren vor ein paar Jahren noch wahnsinnig teuer, da mit der Gießkanne einfach an jeden, der möchte, eine Prämie auszuzahlen, führt dazu, dass sich das natürlich dann nur diejenigen leisten können, die das Geld haben, sich für mehrere 10.000 Euro ein entsprechendes Neufahrzeug zu kaufen. Man kann das aber anders machen und das hat die Bundesregierung zu Zeiten der Ampelkoalition zum Beispiel gemacht bei der Heizungsförderung. Die nämlich ist gestaffelt nach Einkommen. Das heißt, die Haushalte, die sich eben nicht so viel leisten können, die können eine höhere Förderprämie bekommen.
Die kriegen mehr Geld.
Ganz genau. Bis zu 70% des Neupreises können die sich unter bestimmten Voraussetzungen fördern lassen. Und die Haushalte, die eh viel Geld haben, ja, die kriegen halt nicht so viel. Und da sagt zum Beispiel Julia Verlinden, die ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei den Grünen, dass das aus ihrer Sicht einfach ein besserer Ansatz ist, weil sozial gerechter.
Und was sagen denn die anderen Parteien, also die Regierungsparteien dazu oder eben auch die CDU, für die ja jetzt Klimaschutz nicht das allererste Ziel für diese Legislaturperiode ist?
Der Union ist, glaube ich, besonders wichtig, die Energiepreise grundsätzlich niedrig zu halten. Und zwar eben auch die für fossile Energien. Das ist insofern etwas widersprüchlich, weil eigentlich die Union in puncto Klimapolitik über Jahre hinweg betont hat, nee, das regeln wir über den Markt, also über das Preissignal. Die Union war lange absoluter Verfechter bzw. Verfechterin des CO2-Preises, der ja nun mal fossile Energien teurer macht. Aber im Moment ist der Fokus eben, diese Preissteigerung tendenziell etwas abzumildern. Was gerade natürlich konterkariert wird durch die aktuelle geopolitische Situation, weil man macht zwar national Maßnahmen, um zum Beispiel die Gaspreise runterzubekommen, aber dann kickt eben gerade die Weltlage, Blockade in der Straße von Hormuz und die Gaspreise gehen hoch. Das konterkariert diesen Ansatz natürlich gerade massiv.
Wie beobachtest du das denn insgesamt gerade? Also auf der einen Seite wurde ja vergangenes Jahr, wir haben schon drüber gesprochen, dieses Sondervermögen auch für Klimaschutz beschlossen. Welchen Stellenwert hat der Klimaschutz für die Bundesregierung aktuell?
Aus meiner Sicht einen nachgeordneten. Die Bundesregierung fokussiert gerade sehr stark auf Wachstum, um eben aus der wirtschaftlich schwierigen Lage rauszukommen. Und Klimaschutz wird gerade eher als etwas verstanden oder geframed, was der Wirtschaft nicht so gut tut. Sehen wir auch bei Debatten über den Emissionshandel gerade. Tendenziell neigt die Bundesregierung aber dazu, gerade den Klimaschutz sozusagen als Schuldigen vorzuschicken. Weil wir den machen, geht es der Wirtschaft nicht so gut. Das ist so natürlich nicht haltbar. Und es ist insofern auch problematisch, als dass wir ja mit unserem Planeten gerade auch am Anschlag sind. Nicht nur das Klima ist ja gerade ein Problem. Wir haben eine wahnsinnige Verschmutzungskrise, wir haben eine Biodiversitätskrise. Aber diese Belange von Umwelt- und Naturschutz rücken gerade wahnsinnig in den Hintergrund angesichts dieser Fokussierung auf Wachstum.
Wie läuft das denn in anderen Ländern? Wie finanzieren zum Beispiel unsere Nachbarländer den Klimaschutz?
Ein sehr gutes Positivbeispiel, was ich immer wieder zu hören bekomme, wie man Geld gut einsetzen könnte für Förderung, kommt aus Frankreich. Das ist das sogenannte Social Leasing. Da geht es auch um die E-Auto-Förderung. Und es läuft eben so, dass einkommensschwache Haushalte zu wirklich sehr günstigen Konditionen ein Auto leasen können. Und die Voraussetzung ist eben, dass der Haushalt ein geringes Einkommen hat und darauf angewiesen ist, mit einem Auto zur Arbeit zu kommen. Das heißt, das ist ein Programm, was insbesondere auch den ländlichen Raum erreichen soll, wo die Menschen eben auch nicht den öffentlichen Nahverkehr nutzen können, um zur Arbeit zu kommen. Deshalb machen die Social Leasing und bringen so eben E-Autos in die Fläche mit einer günstigen Leasingrate. Und das ist super beliebt. Das erste Förderprogramm war ratzfatz alle, also der Topf, der dahinter stand, und war von Fachleuten zum Beispiel im Umweltbundesamt immer auch als Blaupause vorgeschlagen worden für die Umsetzung in Deutschland.
Okay, und könnte man das dann nicht auch in Deutschland machen, dass man gerade diejenigen unterstützt, die vielleicht den Umstieg nicht alleine schaffen?
Aus meiner Sicht wäre das total sinnvoll und auch dieser Fokus auf den ländlichen Raum ist, glaube ich, total sinnvoll. Und diese neue deutsche Prämie, die jetzt kommen soll ab Frühjahr, die setzt schon auch darauf, dass diejenigen, die weniger gut betucht sind, auch eine stärkere Förderung bekommen. Also insgesamt ist es so, dass du eine Förderung bekommen kannst, wenn du als Haushalt ein Jahreseinkommen bis 80.000 Euro hast. Diejenigen bis 45.000 Euro, die kriegen aber noch ein bisschen mehr.
Ist es nicht vielleicht wirklich so, dass wir uns aktuell den Klimaschutz gar nicht so leisten können und erstmal den Fokus wieder auf das Wirtschaftswachstum lenken sollten und dann, wenn es wieder läuft, uns dann wieder dem Klimaschutz widmen könnten?
Naja, das unterschätzt, glaube ich, die Folgen, die die Erderwärmung ja auch auf die Wirtschaft hat. Das lässt sich mittlerweile auch sehr konkret beziffern. Ich glaube, die Ahrtal-Katastrophe ist vielen noch im Kopf. Die hat Milliarden Schäden verursacht, allein monetär. Wir sehen bei jeder Hitzewelle in Deutschland wahnsinnige Rückgänge in Sachen Produktivität. Das heißt, auch die Industrie bekommt das ja zu spüren, was da in Sachen Erderwärmung passiert. Und deshalb jetzt zu sagen, oh, wir machen mal ein bisschen langsamer, weiß ich nicht, ob das nicht am Ende dann sozusagen ein Schnitt ins eigene Fleisch ist. Plus, wir haben ja dieses viele Geld, über 30 Milliarden alleine im Klima- und Transformationsfonds, die man einsetzen kann dafür, die ja auch schon eingesetzt werden und Dinge voranbringen, aber hier und da einfach nochmal ein bisschen klüger eingesetzt werden könnten und müssten. Bundesrechnungshof beispielsweise mahnt an, dass gar nicht immer so klar ist für ein einzelnes Förderprogramm, ja, wie viele Emissionen werden denn da jetzt eingespart? Und da nochmal ein bisschen stärker zu gucken, was nützt das eigentlich, was wir da ausgeben, wäre, glaube ich, sinnvoll. Und eben nicht dazu überzugehen, dieses Geld, was man da hat, am Ende dann für sowas einzusetzen wie die Gasspeicherumlage. Also im Grunde damit mit Geld, was eigentlich für den Klimaschutz gedacht ist, dann wiederum fossile Energien zu fördern.
Ich danke dir, Ann-Kathrin. Hat mir Spaß gemacht, mit dir über Geld und Klima zu sprechen.
Danke für die Einladung.
Ann-Kathrin Büsker ist Klimaredakteurin beim Deutschlandfunk. Zu den Milliarden im Klima- und Transformationsfonds hat sie auch ein ganzes Radiofeature gemacht. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Lukas Waschbüsch. Produktion: Viktor Völzner-Werisch, Regina Stärke, Laura Picerno und Christine Dreier. Redaktionsleitung: Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Beim Klimaschutz wird gerade vieles geprüft und in Frage gestellt. Sind Wärmepumpen die Zukunft oder bleibt es doch bei der Gasheizung? Wie viel Förderung brauchen Solaranlagen eigentlich noch? Kann man da kürzen? Und was ist mit den E-Autos? Geht Klimaschutz vielleicht auch mit E-Fuels oder Hybridautos? Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und innovative Lösungen mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Der Podcast richtet dabei immer auch den Blick nach vorn und nimmt euch mit, von Problem zur Perspektive. Das ARD-Klima-Update gibt es jeden zweiten Mittwoch neu in ARD Sounds.